Der Abschnitt, der heute der Predigt zugrunde liegt, den findet ihr im Matthäusevangelium, Kapitel 21. Matthäus 21, die Verse 18 bis 22. Ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Früh am nächsten Morgen kehrte Jesus nach Jerusalem zurück. Unterwegs bekam er Hunger. Als er einen Feigenbaum am Straßenrand sah, ging er hin, aber er fand nichts als Blätter daran. Da sagte er zu dem Baum, du sollst niemals mehr Frucht tragen. Und sofort verdorrte der Baum. Voller Staunen sahen es die Jünger und fragten, wie konnte der Baum so plötzlich verdorren? Jesus antwortete ihnen, ich versichere euch, wenn ihr Vertrauen zu Gott habt und nicht zweifelt, könnt ihr nicht nur tun, was ich mit diesem Feigenbaum getan habe, ihr könnt dann sogar zu diesem Berg sagen, auf, stürze dich ins Meer. Und es wird geschehen. Wenn ihr nur Vertrauen habt, werdet ihr alles bekommen, worum ihr Gott bittet. Stellt euch vor, es gäbe damals oder es hätte damals schon solche Boulevardzeitungen gegeben, deren Namen ich jetzt nicht nennen möchte, wie da die Unterschrift, die Überschrift gelautet hätte. Vielleicht so, vermeintlicher Erlöser vergreift sich an unschuldigem Feigenbaum. Oder die dunkle Seite des Jesus von Nazareth. Oder vielleicht auch Jesus, der Zerstörer. Denn eins ist hier ganz deutlich. Da steht nichts von Hilfe, von Heilung oder Gutmenschentum. Jesus zerstört hier etwas. Er verflucht und das mit voller Absicht. Er ist massiv destruktiv. Feigenbäume sind eigentlich eine der ertragreichsten Pflanzen des Mittelmeerraumes. Sie bringen mehrmals im Jahr Frucht hervor. Man unterscheidet dabei von Frühfeigen, die im März ansetzen und im Juni reif werden, Sommerfeigen, die im August reif werden, und Winterfeigen, die vereinzelt an dem Baum bleiben und im kommenden Frühjahr nachreifen, wenn der Winter mild war. Und in Israel ist er meistens mild. Im Herbst verlieren die Feigenbäume ihre Blätter. Das kennen wir ja auch von unseren Bäumen. Und die sehen dann bis zum späten Frühjahr ziemlich kahl aus. Es war also deutlich nicht die Regel, dass ein Feigenbaum schon vor dem Passafest im Vorfrühling, das war die Zeit, als Jesus hier nach Jerusalem ging, dass er bereits Blätter hatte. Deswegen konnte man von diesem Baum eigentlich auch erwarten, dass er den Winter gut überstanden hat und deswegen auch Winterfeigen trug. Die Frühfeigen hätten auch bereits angesetzt sein sollen. Aber wenn man näher kam, sah man, der Eindruck täuschte. Es gab keinen Fruchtansatz, nur Blätter. Wenn wir das mal auf einen Menschen übertragen, würde man sagen, er ist ein Blender und damit ein ziemlich unangenehmer Zeitgenosse. Sein äußeres Auftreten trügt und er betrügt damit sich selbst und seine Mitmenschen, indem er einen falschen Schein aufrechterhält. Wer im Berufsleben Personalverantwortung trägt, weiß, wie vorsichtig man bei Einstellungsgesprächen sein muss, um nicht auf solche Blender hereinzufallen. Sie können sich nämlich sehr gut verkaufen. Der erste Eindruck ist hervorragend. Aber wenn das Gespräch dann in die Tiefe geht, bleibt wenig an Substanz übrig. Und leider kommt das böse Erwachen oft erst, wenn man enger mit ihnen zusammenarbeitet. Und die Blender sind schlimmer als normale Versager. Weil der Blender etwas vortäuscht, etwas, was er nicht ist. Wenn jemand immer wieder Fehler macht und die erwartete Leistung nicht bringt, dann können wir versuchen, ihm mit viel Geduld zu helfen. Und Jesus ist ganz bestimmt der Letzte, der für einen Versager kein Verständnis hätte. Ein anderes Gleichnis erzählt er nämlich, in dem auch ein Feigenbaum eine Rolle spielt. Der Besitzer des Feigenbaums möchte den Baum am liebsten fällen, weil er keine Frucht bringt. Aber der Gärtner bittet darum, ihn doch noch ein Jahr lang besonders sorgfältig pflegen zu dürfen. Vielleicht stellt sich ja doch noch ein Erfolg ein. Anders ist die Situation in unserem Abschnitt hier. Dieser Feigenbaum an der Straße zwischen Bethanien und Jerusalem wirkt von Weitem ganz vielversprechend. Blätter sind dran, er grünt. Aber wenn man näher kommt, stellt man fest, der äußere Schein trügt. Und Jesus lässt sich nicht betrügen. Es gibt Grenzen. Und das macht er seinen Jüngern an diesem Baum ganz deutlich. Ein Wort von ihm und der falsche Schein ist dahin. Zurück bleibt eine vertrocknete, verdorrte Hülle. Und natürlich sind die Jünger, die ihn begleiten, erschrocken und reagieren mit erstaunten Fragen. Und Jesus nutzt diese Situation aus, um mit ihnen über Fragen zu sprechen, die ihnen so kurz vor seinem Tod besonders wichtig sind. Er ist auf dem Weg nach Jerusalem. Nicht mehr lange, Palmsonntag kommt und eine Woche später ist er tot, beziehungsweise schon wieder auferstanden. Es geht Jesus an erster Stelle darum, dass die Jünger in allem, was er sagt und tut, erkennen, dass er Vollmacht hat. Dass er in einer Vollmacht handelt, die von Gott kommt und die ihm auch sein bevorstehender Tod am Kreuz nicht nehmen kann. Wenn ihr die Evangelien lest und mal ein wenig schaut, die Zeit, die Jesus mit seinem öffentlichen Wirken verbracht hat, waren etwa 3 Jahre. Im Matthäus-Evangelium, das hat 28 Kapitel. Von diesen 28 beginnt der Weg nach Jerusalem schon hier Kapitel 21. Das heißt, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 8 Kapitel alleine für die Zeit Kreuzigung und Ostern. Also Vorbereitung dazu. Die letzten Wochen, Tage. Die restlichen Kapitel, da sind nochmal 1, 2 Kapitel, die Vorspann sind. 28 minus 8 sind dann schon mal nur 20, 2 vorne weg sind 2, nochmal weniger sind 18 Kapitel, die das Matthäus-Evangelium auf 3 Jahre verwendet. Ihr merkt, der Schwerpunkt liegt auf der Passionsgeschichte im Matthäus-Evangelium. Und so hat es einer meiner Dozenten mal gesagt, die Evangelien sind eine Passionsgeschichte mit einer längeren Vorgeschichte. Und Jesus ist in seinen letzten Tagen wichtig, dass die Jünger, also auch wir, dass wir wissen, dass er in Vollmacht handelt und dass ihm diese Vollmacht auch über den Tod hinaus gegeben ist. Die restlichen Kapitel im Matthäus-Evangelium, also alles, was jetzt nachher kommt, sind hauptsächlich damit ausgefüllt, die Auseinandersetzungen zwischen Jesus und seinen Gegnern zu schildern. Mit seinen Endzeitreden und Gleichnissen und Gerichtsworten. Und natürlich dann Tod und Auferstehung. Eigentlich ist also diese Geschichte, die Verfluchung des Feigenbaumes, nur eine kleine Episode am Rand einer spannungsgeladenen Zeit. Aber sie verleiht den nachfolgenden Endzeitprophezeiungen erst so richtig Nachdruck. Sie zeigt nämlich, dass Jesus auch die Macht hat, jederzeit in Gottes Schöpfung einzugreifen. Um Jesus zu verstehen, muss man also ganz überzeugt von seiner Vollmacht sein. Um Jesus zu verstehen, muss man einfach von seiner Vollmacht überzeugt sein. Und dann kommen wir zu dem Punkt, wo die Jünger die Frage stellen. Und Jesus antwortet: Glaube versetzt Berge. Und Jesus meint damit nicht den rechtfertigenden Glauben, den Glauben, der uns mit Gott versöhnt, Der Glaube, wo ich sage, ja Herr, ich glaube, dass du für mich am Kreuz gestorben bist, dass du alle meine Schuld auf dich genommen hast. Dieser Glaube ist an dieser Stelle nicht gemeint, sondern der Glaube, der Gottes Möglichkeiten ergreift und festhält für eine ganz bestimmte, für eine vorliegende Situation. Der Glaube, der Gottes Möglichkeiten ergreift und damit mehr tut, als Menschen ohne diesen Glauben zu tun vermögen. Und dieser Glaube ist erstaunlich. Du siehst ihn in Aktion und staunst. Du siehst ihn zum x-ten Mal in Aktion und staunst. Da sind die Jünger nun mehrere Jahre mit Jesus unterwegs. Sie haben ihn in Aktion gesehen. Und sie haben erlebt zum Beispiel, wie er am hellen Tag im See Genezareth Fische fangen. Und zwar richtig viele, nachdem sie die Nacht über vergeblich gefangen haben. Und sie wussten, was ihr vielleicht nicht wisst, man fängt im See Genezareth Fische nur des Nachts. Am Tag haben sie Fische gefangen, am See Genezareth. Sie haben erlebt, wie Jesus unheilbar Kranke geheilt hat. Sie haben erlebt, wie Jesus dämonisch Gebundene freigemacht hat. Sie haben erlebt, wie Jesus mit einer Handvoll Brote und zwei Fischen eine riesige Menschenmenge gesättigt hat. Sie waren dabei, wie Schlitzohren, Zöllner wie Matthäus und Zachäus ein neues Leben angefangen haben. Sie hatten Jesus zugehört. Sie haben verstanden, und das war auch ein Wunder, was er ihnen gesagt hat. Seine Worte haben ihr Herz erreicht und sie haben angefangen, ihm zu vertrauen. Sie haben getan, was er ihnen aufgetragen hat. Und so waren sie dann auch zu zweit jeweils hinausgezogen in die Dörfer, um zu predigen und zu heilen. Und sie kamen begeistert zurück und haben gesagt, selbst die Dämonen sind uns untertan. Könnt ihr nachlesen, Lukas 10. Also, für die Jünger damals gehörten Zeichen und Wunder zum normalen Leben mit Jesus dazu. Und doch, immer wieder neu haben sie gestaunt. Immer wieder neu haben sie gestaunt, dass geschehen ist, was Jesus gesagt hat. Geht es uns auch so? Oder ist das bei uns inzwischen schon so üblich? Ja, ja, ja. An dieser Stelle wird ihr Staunen zu einer Frage. Wie kann ein Feigenbaum so schnell verdorren? Und die Antwort von Jesus ist ja, wenn ihr glaubt. Was ist Glaube? Wenn wir in die Bibel hineinschauen, stellen wir fest, der Glaube ist die Grundlage unseres Glaubens. Der Glaube ist die Grundlage unseres Glaubens, richtig. Klingt doppelt gemorbelt, ist aber so. Im Hebräerbrief heißt es, es ist der Glaube aber eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Und da sehe ich eine Parallele zu unserem Abschnitt. Jesus spricht nämlich hier auch von einem Nichtzweifeln. So wie der Hebräerbrief. Zweifel sind also etwas, was den Glauben hindert. Ja, ich möchte den Zweifel als Feind des Glaubens bezeichnen. Zweifel höhlen den Glauben aus. Wer zu viel zweifelt, hat letztlich keinen Glauben mehr. Zurück bleibt nur noch eine äußere Hülle von Überzeugungen, von Meinungen, von Ansichten, Standpunkten, letztlich leere Worte. Ein Glaube, der vom Zweifel durchsetzt ist, versetzt keine Berge. Der Zweifel macht nämlich Folgendes. Er schielt. Er guckt einmal dahin und einmal dahin. Gott und nicht Gott. Einerseits und andererseits. Ja und nein. Ich würde ja gerne, aber Wie der bekannte Esel zwischen zwei Heuhaufen verhungert, so erhält der Zweifler von Gott nicht, um was er bittet. Könnt ihr nachlesen, schreibt Jakobus in Kapitel 1. Das Wunder geschieht eben nicht. Und da frage ich mich, geschieht in unserem Leben, in meinem Leben so selten ein Wunder, weil ich häufiger ein Zweifler statt ein Glaubender bin? Was ist denn nun der Glaube? Nehmen wir mal ein älteres Dokument der Christenheit, den Heidelberger Katechismus. In Frage 21 heißt es, was ist wahrer Glaube? Antwort: Wahrer Glaube ist nicht allein eine zuverlässige Erkenntnis, durch welche ich alles für wahr halte, was Gott uns in seinem Wort geoffenbart hat, sondern auch ein herzliches Vertrauen. Ein herzliches Vertrauen. Ja, ein Glaubender muss Gottes Wort kennen. Er muss also durchaus etwas wissen. Er muss wissen, was Gott schenken möchte. Er muss wissen, was wahr ist, was richtig und was falsch ist. Und er muss dem zustimmen. Aber das allein ist noch kein Glaube. Noch ist es nämlich zu diesem Zeitpunkt eine theoretische Einsicht, eine Zustimmung und ein Kopfwissen. Vielleicht bei manchen auch nur noch ein Lippenbekenntnis. Damit kann man vielleicht ein theologisches Examen bestehen oder in einer theologischen Diskussion glänzen. Aber Wunder vollbringen kann man damit nicht. Wir halten doch im Leben vieles für wahr und möglich, was eigentlich wahrscheinlich oder vielleicht unwahrscheinlich ist, manches sogar unmöglich. Aber wahrer Glaube ist das noch nicht. Für wahr und möglich halten muss letztlich nämlich zu einer praktischen Konsequenz führen. Erst dann glaube, das heißt vertraue ich richtig. Ich möchte euch das mal an einem theoretischen Gespräch deutlich machen. Jan und Hinnerk sind mit dem Fahrrad unterwegs. Jetzt stehen sie in Emden am Flugplatz neben der Landebahn. Sagt Hinnerk: Du, Jan, Flugzeuge werden auch immer sicherer. Jo, sagt Jan, da hast du wohl recht. Und selbst bei Nebel können die jetzt hier sicher landen. Stimmt, dafür hat VW gesorgt. Hier ist auch noch nie einer abgestürzt. Fliegen ist eine der sichersten Reisemöglichkeiten geworden. Da hast du schon wieder recht, sagt Jan. Das stand in der Ostfriesen-Zeitung. Davon bin ich überzeugt. Ich auch, sagt Hinnerk. Aber einsteigen in so ein Ding, nee, da kriegen mich keine 10 Pferde rein. Mich auch nicht, sagt Jan. Und beide setzen sich wieder auf ihr Rad und fahren weg. Sie waren überzeugt von der Sicherheit des Fliegens. Aber geglaubt haben sie es nicht. Und die Freiheit, die über den Wolken wohl grenzenlos ist, haben sie auch nicht erlebt. Könnte es sein, dass auch wir viel für wahr halten, aber in die Wahrheit einsteigen, unser Leben darauf wagen? Dazu bringen uns auch 10 Predigten nicht. Glauben wir wirklich, dass sich Berge bewegen, wenn wir ihnen sagen, dass sie es tun sollen? Glauben wir wirklich, dass wir alles bekommen werden, was und worum wir Gott bitten? So wie Jesus es versprochen hat hier? Glauben wir das wirklich? Steigen wir ein in seine Zusagen, wenn es zum Beispiel um die finanzielle Vorsorge im Alter geht? Glauben wir wirklich, dass uns alle Möglichkeiten und Mittel zufallen werden, wenn wir missionarische Ausbreitung des Reiches Gottes vorantreiben und seiner Gerechtigkeit die erste Priorität in unserem Leben geben? Klar, wir müssen planen. Das streite ich auch gar nicht ab. Aber die Frage ist doch, welche Grundlage hat meine Planung? Gehen wir dann letztlich nicht doch lieber von unseren Erfahrungswerten aus, von statistischen Ergebnissen, von unseren mehr oder minder ängstlichen Prognosen? Statt dass wir auf Gottes Zusagen, auf seine Prophezeiungen vertrauen, dass wir ihnen glauben? Beantworten kann euch diese Frage nur jeder selbst. Jeder muss sich selbst diese Frage beantworten. Und es ist gut, sie sich immer wieder einmal zu stellen und zu gucken, stehe ich vielleicht in irgendeinem sonst noch wie christlichen Traditionsdenken? Oder glaube ich wirklich, vertraue ich dem lebendigen Gott? Und so schreibt Paulus zum Beispiel den Korinthern, erforscht euch selbst, ob ihr im Glauben steht. Nötig ist diese Selbstprüfung, denn im Johannesevangelium sagt Jesus, es ist Sünde, ihm nicht zu vertrauen. Und Paulus schreibt den Römern, was nicht aus Glauben kommt, ist Sünde. Kapitel 13, Vers 23, könnt ihr nachlesen. Mich hat das aufgeschreckt. Und ich habe mich gefragt, wie kann ich denn prüfen, ob ich etwas wirklich glaube oder nur hier irgendwo im Kopf für wahr halte? Und ich finde, es gibt einen ganz einfachen Test. Tue ich, was ein Wort Gottes sagt, dann glaube ich dieses Wort. Komme ich nicht zur Tat, dann halte ich es nur für wahrscheinlich, für möglich, für hilfreich und gut. Aber ich glaube ihm nicht wirklich. Glaube versetzt Berge. Und wenn ich zu dem Berg nicht sage, dass er sich versetzen soll, dann glaube ich auch nicht, dass Glaube Berge versetzt. Glauben ist also letztlich eine Tat. Eine Tat, die eine Zusage Gottes, ein Versprechen Gottes zur Grundlage hat. Eine Tat, die darauf baut, dass Gottes Wort eben nicht nur für Petrus wahr war. Oder nehmen wir es nicht ganz so weit, Luther wahr war. Oder nehmen wir es noch ein bisschen dichter, den Bonhoeffer. Für den war Gottes Wort auch wahr. Nein, Glaube ist eine Tat, die darauf baut, dass Gottes Wort auch heute und hier für mich wahr ist. Und dass ich mich dann danach richte. Das ist eben kein pauschaler Glaube. Einen pauschalen Glauben, den hat man einmal für immer. So wie jener Mann einmal sagte bei der silbernen Hochzeit oder war es bei der goldenen Hochzeit, ich habe meiner Frau nie wieder gesagt, dass ich sie liebe, denn ich habe es ihr ja schließlich gesagt, als wir geheiratet haben. So ist der Glaube eine Entscheidung jeden Tag neu. Glaube ich Gott und seinen Verheißungen? Natürlich, irgendwann einmal kommt man an den Punkt, bevor man Christ war, dass man sich entscheidet, dass man bereit ist, sich auf Gott einzulassen. Aber als Christ muss ich mich immer wieder fragen, bin ich immer noch dazu bereit, mich auf Gott einzulassen? Dieser Glaube, diesen brauche ich in jeder Situation neu. Für jede Herausforderung des Lebens, für jeden neuen Lebensabschnitt. Manchmal habe ich diesen Glauben. Welch ein Wunder. Und manchmal habe ich ihn nicht, leider nicht. Dann muss ich auch nicht so tun, als hätte ich Glauben, denn Gott sieht ja, wie viel Glauben ich wirklich habe. Dann ist Ehrlichkeit angesagt, denn dann kann ich Gott gegenüber wie auftreten, wie jener Vater Jesus gegenüber, der gesagt hat, Markus 9, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Manchmal geschiehen trotz unseres Unglaubens Wunder, weil Jesus mit uns Erbarmen hat und dieses Erbarmen größer ist als unser Unvermögen. Manchmal lernen wir dann auch wieder zu glauben und manchmal auch nicht. Ich weiß ja nicht, welcher Berg jetzt heute vor dir steht oder vor euch steht. Ist es vielleicht ein Schuldenberg, ein Berg schlechter Erfahrungen, vielleicht schlechte Erfahrungen mit anderen aus dieser Gemeinde? Ist es ein Berg unvergebener Schuld? Oder heißt dieser Berg vielleicht chronische Krankheit? Heißt dein Berg vielleicht Sorge um deine Kinder oder enttäuschte Hoffnungen? Wie der Berg auch heißen mag, wie mächtig er sich auch vor dir erhebt, wie unüberwindlich er dir erscheint. Jesus hat gesagt, glaube, also vertraue den Möglichkeiten Gottes und sprich zu dem Berg, auf, stürz dich ins Meer. Und das Wunder geschieht, die Schuld versinkt. Wo dir eben noch Sorgen den Blick verstellt haben, siehst du jetzt die Weite der Möglichkeiten Gottes. Was bei den Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. An der Stelle der Steinwand, Steilwand aus Menschenfurcht oder Depression oder, entdeckst du einen Weg, wo du lang gehen kannst. Wunder geschehen, hat Nena in einem ihrer Lieder gesungen. Wunder geschehen und sie hat's gesehen. Wann hast du das letzte Mal ein Wunder gesehen? Und ich meine damit nicht einen wunderbaren Sonnenaufgang oder einen wunderschönen Menschen. Ich meine solch ein Wunder, das geschah, weil du den unbegrenzten Möglichkeiten Gottes vertraut hast. Weil du gesagt hast zu dem Berg, auf, wirf dich ins Meer. Ich meine ein Wunder, das geschah, weil du der Zusage Jesu vertraut hast, dass du alles bekommst, was du brauchst, wenn du Gott darum bittest. Wann hast du zuletzt ein solches Wunder gesehen? Könnte es sein, dass es an der Zeit ist zu beten, Herr, mehre uns den Glauben? Das zu beten, damit wieder Wunder in unserem Leben geschehen? In meinem Leben, im Leben der Gemeinde? Ja, lasst uns beten, mehr uns den Glauben. Lasst es uns im Vertrauen tun, dass wir bekommen werden, worum wir Gott bitten. Amen.